guten Abend und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zur heutigen Sendung. Ich werde Sie begleiten in dieser Stunde. Ich begrüße zunächst einmal ganz herzlich in Osnabrück Professor Dr. Manfred Balkenhol. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Ganz kurz möchte ich Sie doch noch vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer, die neu hinzugekommen sind in die Hörerschaft von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Professor Balkenhol ist 1936 in Arnsberg in Westfalen geboren. Er hat Theologie, Psychologie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte an der Universität in Münster studiert. Nach einigen anderen Stationen auch seiner Tätigkeiten war er dann seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie an der Universität in Osnabrück. Nun, das Thema Hoffnung ist ja uns Christen ja ganz geläufig und trotzdem, wenn man darüber genauer nachdenkt oder wenn man uns befragt, ja, was ist denn eigentlich die Hoffnung, dann tun wir uns schon ein bisschen schwerer, das zu definieren, zu beschreiben. Aber eine Verbindung möchte ich gleich vorweg herausheben, eben zum vorangehenden Thema, zum Glauben. Herr Professor Balkenhol, Sie haben ja auch eindeutig zugestimmt, dass es so etwas wie eine Glaubenskrise heutzutage gibt, in unseren Landen zumindest. Das ist nicht zu leugnen. Und diese Glaubenskrise hängt ja auch damit zusammen, dass es zum heutigen Thema ja auch Krisenphänomene zur Hoffnung gibt. Das eine bedingt ja das andere, oder ist das unabhängig voneinander zu sehen?
Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben recht, Herr Löschberger. Wir haben eine Glaubenskrise und in gleicher Zeit eine Krise des Hoffens und des Liebens. Das sind die drei Grundqualitäten des Menschen, die Urtugenden, ich sage auch Grundqualitäten, wovon das Leben abhängt, ob das Leben des Menschen gelingt, das hängt davon ab, inwiefern der Glaube, Hoffnung und die Liebe entfaltet werden. In dreifacher Hinsicht ist der Mensch heutzutage sehr gefährdet. Und wir haben seit biblischen Zeiten erkannt, dass dies die Grundqualitäten des Menschen sind. Wir können auch sagen, die Tugenden, die eigentlichen Tugenden des Menschen. Und wir haben heute tatsächlich auch eine Hoffnungskrise des heute lebenden Menschen. Da haben Sie recht.
Ja, es wird ja auch in diesen beiden Sendungen heute und morgen auch um die Fehlformen der Hoffnung gehen. Denn das Gegenteil von Hoffnung ist ja Verzweiflung. Aber wie das sich entwickelt, wo eben die Hoffnung nicht zur Entfaltung kommt, das wird Professor Dr. Manfred Balkenhol in seinem Vortrag uns näher bringen. Jetzt bitte ich um die Eröffnung des Themas, Herr Professor.
Ja, danke schön, Herr Löschberger. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass die Verzweiflung noch heute sehr verbreitet ist. Das ist eine Fehlform der Hoffnung. Das, was nicht Hoffnung ist im menschlichen Leben, zeigt sich vor allem in der Verzweiflung, aber auch in der Vermissenheit, auch in der Ängstlichkeit. Das sind viele Formen der Hoffnung. Und wenn wir einmal in die Literatur hineingucken, wo wir denn extreme Fehlformen der Hoffnungslosigkeit haben, dann sehen wir zum Beispiel den großen Atheisten des 19. Jahrhunderts, Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, der einmal in sein Notizbuch geschrieben hat, im Innersten, Doppelpunkt, nicht wissen, wo hinaus, Fragezeichen, Leere, Punkt, Versuch, mit Rausch darüber hinwegzukommen. Ich nenne diesen Hinweis noch einmal, im Innersten nicht wissen, wo hinaus, Leere, Versuch mit Rauf, darüber hinwegzukommen. Mit diesen wenigen Worten ist bereits ein Stück der Lebenswirklichkeit dieses Philosophen aus dem 19. Jahrhundert umrissen, der ja sicherlich eine erstaunliche Sensibilität in der Beobachtung seelischer Vorgänge besaß, aber ebenfalls zum Prototyp unsere Schlüsselgestalt des 20. Jahrhunderts geworden ist. Bei ihm wird nicht nur der Atheismus, der Antitheismus deutlich, sondern ebenfalls das Fehlen von Hoffnungsperspektiven. Seine absolute Verzweiflung. Und die wird vor allem in folgendem Passus deutlich. Jetzt wiederum dieser genannte Nietzsche. Er sagt, ich begreife gar nicht mehr, wozu ich auch nur ein halbes Jahr leben soll. Alles ist langweilig, schmerzhaft, degutant. Ich entbehre und leide zu viel und habe einen Begriff von der Unvollkommenheit, den Fehlgriffen und den eigentlichen Unglücksfällen meiner ganzen geistigen Vergangenheit, der über alle Begriffe ist. Es ist nichts mehr gut zu machen. Ich werde nichts Gutes mehr machen. Wozu noch etwas machen? Und dann gesteht er weiterhin, so gibt es nochmal Nietzsche, ein Pistolenlauf ist mir jetzt eine Quelle relativ angenehmer Gedanken. Ich sage nochmal, ein Pistolenlauf ist mir jetzt eine Quelle relativ angenehmer Gedanken. Mein ganzes Leben hat sich vor meinen Augen zersetzt. Das alles teilt er an Overbeck mit im Jahre 1883. Das sind Worte des berühmten Atheisten, das heißt der Atheismus, die Entfernung zu Gott. Obwohl bei Nietzsche es ja so war, dass er zu gleicher Zeit auch ein glühender Sucher nach Gott war. Jedenfalls, solche Mitteilungen sind sicherlich nicht durchwaltet von entfalteter christlicher Hoffnung. Von der christlichen Hoffnung sagt der Apostel Paulus, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Da sagt er im 1. Thessalonicher Brief, aber auch anderswo. Und wir können dem Apostel Paulus schon glauben, wenn er das sagte, denn er war ja ein Apostel der Heiden. Die heidnische Umwelt kannte er gut. Und wenn er sagt, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben, dann können wir schon glauben, dass er wusste, wovon er sprach. Tatsächlich kommt in der nichtchristlichen Antike in zahlreichen Berichten eher Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Und angesichts dieser Hoffnungslosigkeit setzt er neu die Hoffnung, und zwar personal gesetzt, auf Jesus Christus, den er verkündete, ob es gelegen war oder ungelegen. Das ist ja die Aufgabe des Apostels, ob gelegen oder ungelegen, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Die Wahrheit zu verkünden. Morgen am Freitag haben wir wieder das Thema. Morgen kommt eine neue Enzyklika des Papstes Benedikt XVI. Heraus. Kommt morgen heraus am Fest des Heiligen Andreas. Morgen ist das Fest des Heiligen Andreas. Ich habe die Enzyklika noch nicht. Ich weiß noch nicht, was drin steht. Ich hoffe aber, sie am Samstag, also einen Tag später, in den Händen zu haben. Dort ist auch das Thema Hoffnung angesprochen. Eine Enzyklika über die Hoffnung. Die Enzyklika über die Liebe haben wir, Deus Caritas est. Und morgen kommt die Enzyklika über die Hoffnung. Ich hoffe sehr, dass hier die Tradition, und ich weiß es ja wohl auch, des Apostels Paulus weitergeführt wird. Wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Die Hoffnung setzt der Apostel auf Jesus Christus. Und tatsächlich ist es so, ich komme darauf zurück, dass in der nichtchristlichen Antike, die der Apostel kannte, in zahlreichen Berichten eher Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck kommt. Das üppige, triumphierende Dasein des Hellenismus, also im Griechentum, geschaute bezeichnenderweise Lied, von dem wir eben gehört haben, bereits als eine Kompensation. Die Wurzeln des sich in unerklärlicher Heiterkeit ausbreitenden Lebens in dem Sinngehalt der Sage vom König Midas zu begreifen versuchte. Ich sagte ja eben, in zahlreichen Sagen und Berichten kommt ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Wir brauchen nur hinzuschauen, wohin wir wollen. Wir sehen die Sinnlosigkeit des Daseins. Ich habe hier die Sage vom König Midas. Dieser jagte der Sage gemäß lange Zeit den weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Dionysos, also nicht christlicher Antike. Er jagte den weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Dionysos, im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seiner habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen Allerbeste und Allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der boxgestaltige Halbgott in die Worte aus: Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Allerersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Mit dieser Mitteilung entschwindet der Dämon lachend. Hier wird eine Hoffnungslosigkeit deutlich, die wohl kaum schärfer artikuliert werden kann. Noch dazu von einer Gottheit vorgetragen, wenn auch nur von einem Halbgott. Die größtmögliche Entfernung zur christlichen Hoffnung wird hier evident, wird hier deutlich. Man wusste wohl, dass der weise Silene das wusste, was für den Menschen am allerbesten ist. Und er war der Begleiter des Gottes Dionysos, später dann aber auch der Begleiter des Gottes Pan. Und dann entwindet er sich, und dann lacht er dieses Lachen, und dann ist wieder die Stille. Das ist aber seinem Gott Pan wieder. Der panische Schrecken, da haben wir ihn. Dieser weise Silene sagt nicht nur, was das Allerbeste ist, in seiner göttlichen Weisheit sagt er sogar noch, was das Zweitbeste ist. Danach ist er gar nicht gefragt worden. Er hat nur gefragt worden, was das Beste für den Menschen sei. Und er sagt das Beste und sogar das Zweitbeste. Und das Beste sagt er sogar in einer dreifachen Präzision. Das Beste, das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Lachend entspiegelt er und ist wieder bei seinem Gott Pan. Und dann ist alles wieder ruhig und still. Lautlos. Der panische Schrecken. Das ist ein Stück der Situation des Menschen vor dem Christentum. Eine Hoffnungslosigkeit wird deutlich, die auch bis heute nicht schärfer artikuliert werden konnte. Und das von einer Gottheit vorgetragen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, der heilige Apostel Paulus hat gewusst, wovon er sprach. Und der ja die Antike kannte, er hat gewusst, wovon er sprach. Wenn er sagte, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Was ist aber Hoffnung? Man wird sie kaum definieren können. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Wir können aber menschenkundig ihre Grundbestandteile, ihre Grundelemente ermitteln. Es gibt Grundelemente. Die Grundelemente der Hoffnung sind Vertrauen, Erwarten und Verlangen. Von diesen Grundelementen ist das Vertrauen das Grundlegende und Wichtigste. Vertrauen bestimmt die Genesis der personalen Hoffnung, also das Werden der personalen Hoffnung in ganz besonderer Weise. Der Schwerpunkt oder die Hauptkraft des Hoffens ist also das Fühlen, wenn wir sagen, das Vertrauen ist die eigentliche Grundlage. Das Fühlen, das sich durch die vertrauensbetonte Erwartung manifestiert und bis in die Geistigkeit des Erkennens und Wollens erhöht wird. Fühlen aber ist nicht gleichbedeutend mit Empfinden. Der Empfindungseindruck mit den sinnlichen Wahrnehmungen unterbaut sozusagen zusammen mit den Strebungen den mittenhaften Bereich des Fühlens. Die Bedeutung des Gemütes und des Gefühls, der emotional-kardialen Mitte, der Herzensmitte des Menschen, wird mit der Betonung des Vertrauens im Vollzug des Hoffens herausgestellt. So wie in der Entfaltung der Person das Erkennen ebenfalls das Wollen Förder- und Schutzdienste leisten müssen, so stehen Erkennen und Wollen auch im Dienste des mittenhaft angelegten Hoffens. In der Erwartung ist das Kognitive, das Erkennende, das geistig wahrnehmbare Element in der Hoffnung vorherrschend. In dem Verlangen ist das willentlich bestimmte Element dominierend. Im Vertrauen jedoch ist bei der Wirkmacht dieser drei Grundkräfte am allerstärksten ausgeprägt, das Vertrauen. Hierbei ist zu betonen, dass das Erkennen von Empfinden unterlagert wird und dass die Strebungen zum Wollen hin aufgipfeln. Die Kräfte Empfinden und Streben, Empfindungseindruck und die Bewegungsantriebe im Menschen sind also ebenfalls für den Werdeprozess des Hoffens unabdingbar. Wir sehen also, dass alle seelischen und leiblichen Kräfte im Menschen am Werden der Hoffnung beteiligt sind. Und dass die Grundelemente der Hoffnung Erwarten, Verlangen und Vertrauen sind. Die christliche Hoffnung, die, wie ich eben sagte, vom Apostel Paulus verkündet wird und die er ganz und gar auf Christus bezieht, daher die christliche Hoffnung, baut auf der natürlichen Hoffnung als menschliche Anlage auf. So sind Gottes Allmacht, Gottes Güte und seine Treue die eigentlichen Motive für die Hoffnung, wenn wir die Frage nach den Motiven für die Hoffnung stellen. Sind die eigentlichen Motive für die Hoffnung Gottes Güte, Gottes Allmacht, Gottes Güte und Gottes Treue die Motive für das zuversichtliche Vertrauen des Christen? Die Realisierung dieser Hoffnung im Lebensprozess ist aber ohne Symbolintuition, sage ich einmal, nicht möglich, ohne dass wir Symbole haben für die Verwirklichung. Gott mutet es uns nicht zu, dass wir ohne natürliche Anhaltspunkte unsere Hoffnung auf ihn richten sollen. Allmacht, Güte und Treue werden im menschlichen Leben in menschenkundiger Perspektive zuerst von Kindern an ihren Eltern erlebt. Die Mutter ist für das Kind Repräsentantin der Güte, wenn ihr eigener Reifungsprozess ohne schwerwiegende Störungen verlaufen konnte. Der Vater stellt für das Kind unter gleichen Voraussetzungen, muss man sagen, die Allmacht schlechthin da. In der Beziehung der Eltern untereinander, erlebt das Kind anschaulich die Treue. In solchem Elternerlebnis gründen Vertrauen und Hoffnung des Kindes Diese Qualitäten können dann später auf Gott projiziert übertragen werden, natürlich nicht ohne Reflexion. Es gibt natürlich ein reflektierter Glaube, Hoffen und Lieben. Diese Qualitäten können dann später auf Gott übertragen werden. Dadurch wird aber auch deutlich, dass der Mensch bereits von Natur aus auf die Offenbarung Gottes und auf sein Gnadenwirken hin disponiert ist. Und es erweist sich die theologische Wahrheit, dass die Natur des Geschöpfes eine Empfänglichkeit für das Übernatürliche besitzt. Von hier aus wird das Grundaxiom nochmals unterstützt. Die Grundregel, die Grundlage der Gnadenlehre unterstützt, dass das Übernatürliche die Natur voraussetzt. Und wenn wir auf den Lebensablauf des Menschen schauen, mit den zahlreichen Antinomien, den Widersprüchen, die er zu bestehen hat, dann wird durch die Natur des Menschen, dem Sehenden, klar, dass die Gnade Gottes, das Wirken Gottes, also das Übernatürliche, die Natur sogar vervollkommnet. Ich habe Ihnen hier die Grundlage der Lehre des heiligen Thomas von Aquin dargelegt. In seiner Summa Theologiae legt er das dar. Und in diesem Lichte wird auch verständlich, dass Natur und Übernatur innerlich aufeinander bezogen sind, ja eine Einheit bilden, ohne jedoch zu verschmelzen. Von hier aus muss auch die Frage gestellt werden, warum denn der Mensch überhaupt projizieren kann, also die von der Natur erlebten Qualitäten auf Gott übertragen kann. Er kann darum auf Gott projizieren, die Qualitäten, die er erlebt hat im Leben, auf Gott übertragen, damit die von ihm ausgehende Natur in Einheit mit der Übernatur hoffen kann, damit der genannte Aufbau von Natur und Übernatur erreicht werden kann. Mit diesen Andeutungen wird aber auch schon deutlich, dass es ursprünglich die Eltern sind, die im Kinde die göttlichen Tugenden Hoffen, Lieben und Glauben wecken, nähren und entfalten. Hoffnung hat also somit im Familienleben ihren menschenkundigen Grund. Thank you. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir hatten gesagt, Gott mutet uns es uns nicht zu, dass wir ohne natürliche Anhaltspunkte unsere Hoffnung auf ihn richten sollen. Wir haben also natürliche Anhaltspunkte. Allmacht, Güte und Treue werden in menschenkundiger Perspektive zuerst von Kindern an ihren Eltern erlebt. Und zu den Kernaussagen des Glaubens gehört die Wirklichkeit, dass der Mensch Ebenbild Gottes und Kind Gottes ist. Gottes Kindschaft und Gottes Ebenbildlichkeit sind jedoch Glaubensaussagen, die man nicht beweisen kann. Es liegen aber im Leben Erfahrungsweisen bereit, die einen Zugang zu den Glaubensmysterien finden lassen, also die genannten Anhaltspunkte. Nämlich hier die Kindschaftserfahrung und das Ähnlichsein der Kinder zu ihren Eltern. So haben wir für alle großen Mysterien des Glaubens deutliche, naturale Ansätze in dieser Welt, sodass wir nicht auf die Realisierung des Hoffens, des Liebens und des Glaubens, auch zu Gott hin, ohne Anhaltspunkte, ohne Symbole angewiesen wären. Selbst die unscheinbarsten Vorgänge im Leben eines Menschen haben einen Symbolgehalt. Und das Erfassen der Symbole ist es, die den Menschen zum Glauben, Lieben und Hoffen befähigen. Auch dazu ermächtigen, größere Glaubenswahrheiten akzeptieren zu können. Was das Elternerlebnis mitsamt dem Erleben von Güte und wechselseitiger Treue anbetrifft, so gibt es gerade hier in unserer Zeit zahlreiche Defizite. In ihrer Kindheit haben viele Menschen die genannten Erfahrungen in ihrem Elternhaus nicht machen können. Und darum sagen sie später, dass sie in ihrem Leben keine Gotteserfahrungen gehabt hätten. Auch dann nicht, wenn sie Religionsunterricht hatten und unter Umständen Theologie studiert haben. Heute wird berechtigterweise von einer Glaubenskrise gesprochen. Wir hatten am Anfang darüber die Tatsache erwähnt. Und ganz offensichtlich gibt es ebenfalls Krisenphänomene der Hoffnung und im Liebesstreben. Die mittenhafte Krise, die Vertrauenskrise, die aus dem unentfalteten Gefühlsleben erwächst, scheint aber die grundlegende Krise des heute lebenden Menschen zu sein. Diese zeigt sich sehr deutlich in Sentimentalität und unechtem Personenkult. Auch in der Unfähigkeit der Verehrung und der Anbetung Gottes. Auf diesen Hinweisen wird auch deutlich, was Thomas von Aquin ja schon bemerkte, worüber wir eben sprachen, nämlich, dass die Hoffnung ein in der Zukunft liegendes, schwer zu erreichendes Gut, ein Steilgut ist, das aber dennoch erreicht werden kann. Bonum arduum utrum possibile. Es kann vor allem dann erreicht werden, wenn der Glaube daran lebendig ist, dass Gott den Menschen braucht, um für den anderen Menschen sichtbar und erfahrbar zu werden. Dieser Glaube an den Auftrag des Menschen von Seiten Gottes müssen wir heute in Seelsorge und in Erziehung neu sehen. zum Wesen und zum Vollzug der christlichen Hoffnung gehört das bedingungslose Vertrauen, die absolute Zuversicht auf Gott hin. Wegen der natürlichen Schwachheit des Menschen ist die Notwendigkeit der Gnade in der christlichen Hoffnung ebenfalls zu beachten. Das bekannte Grundaxiom, also die Grundlage der Gnadenlehre, ich nenne sie nochmal, das Übernatürliche setzt die Natur voraus, muss richtig verstanden werden. Die Relation im lebenslangen Reifungsprozess, die Relationen, die Begegnungen und Beziehungen zählen zu den natürlichen Grundlagen im Leben, die zu bestehen sind. Auch ist es Aufgabe der Menschen, wechselseitig Hilfe zu leisten. So baut die Gnade auf der Natur auf. Und man darf sagen, dass Natur und Übernatur zusammenwirken, weil die Natur des Geschöpfes eine Empfänglichkeit für das Übernatürliche besitzt. Dies gerade war ein Zitat von Thomas von Aquin, den ich eben bereits nannte. Die Gnade Gottes und die Mitwirkung des Menschen müssen zusammengesehen werden. Denn dann kann auch die weiterführende Wahrheit intuiert werden, angenommen werden, das Übernatürliche vervollkommnet die Natur des Menschen. Diese Zusammenhänge besagen im Blick auf die zu gewinnende und zu festigende Hoffnung: Der Mensch ist verantwortlich dafür, dass die Hoffnungselemente, von denen wir sprachen, Vertrauen, Erwarten und Verlangen bei anderen und bei sich selbst zur Entfaltung kommen. Vielleicht kann man die christliche Hoffnung bei sich selbst am allerbesten entfalten, wenn man andere aus der Hoffnungslosigkeit befreit und sie zur Hoffnung befähigt. Diese Befähigung kann in besonderer Weise durch das liebende Aushalten bei einem Menschen geschehen. In der moraltheologischen Tradition wurde sehr stark die Pflichtmäßigkeit auf das Hoffnen, auch die Pflichtmäßigkeit des Glaubens, da sprachen wir schon mal drüber, auch die Pflicht zu hoffen und zu lieben, betont. Und ich sage, ist es besser, den Menschen zur Hoffnung zu verhelfen, die Menschen zur Hoffnung zu befähigen, die Menschen zum Glauben zu verhelfen und zum Lieben, als sie auf Hoffen, Leben und Glauben hin zu verpflichten. Das bedingungslose Vertrauen, die absolute Zuversicht auf Gott hin, fehlen, wie angedeutet wurde, im Heidentum aller Schattierungen. Damit soll nicht ausgesprochen werden, dass es im Heidentum auch vor christlicher Prägungen oder im heutigen Neuheidentum gar keine Vertrauenserweise gegeben habe oder gibt. Sokrates, also vorchristlich, hatte sicherlich ein in sich ruhendes Vertrauenspotenzial. Nach dem platonischen Bericht verstand er sich selbst zutiefst von der innerlich vernommenen Warnstimme, die göttliche Warnstimme, das göttliche Daimonion hier. Das Ausbleiben dieses warnenden Daimonions gab ihm in der entscheidenden Situation am Ende seines Lebens jene ruhige Sicherheit und Gelassenheit, ohne die eine gewisse Zuversicht und Hoffnung gar nicht verständlich gewesen wäre. Die aus der christlichen Offenbarung gewonnene Hoffnung auf die Vereinigung mit Gott und das Wissen um die ewige Bestimmung eines jeden Menschen war in der heidnischen Welt jedoch nicht vorhanden. Der Mensch hat aber nicht nur den Auftrag und die Befähigung, die Hoffnungselemente bei sich und bei seinesgleichen zu entfalten, sondern er hat ebenfalls die erschreckende Fähigkeit, die Hoffnung bei sich und bei Mitmenschen in deren Fehlformen entarten zu lassen. Zu ihnen zählen vor allem Vermessenheit, Verzweiflung und Ängstlichkeit. Diese Fehlformen sind heute nicht etwa rückläufig, sondern treten ubiquitär, also überall und prominent in Erscheinung. Die Verzweiflung, die hier besonders ins Licht rückt, ist menschenkundig gesehen eine entartete, weil negierende Erwartung. Die Erfüllung menschlichen Sehnens, Suchens und Wünschens wird negiert. Verzweiflung ist Vorwegnahme und Fixierung der Nichterfüllung. Die Verzweiflung ist der Hoffnung diametral entgegengesetzt, was in der lateinischen Übersetzung Desperatio, was hier übersetzen wir mit Hoffnungslosigkeit, Desperatio, also Hoffnungsgegensatz, Nichthoffnung, wird dadurch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Verzweiflung ist nicht nur eine Negation menschlicher Erfüllung, sondern ebenfalls Verneinung und Verwerfung der christlichen Erlösung. Und sie impliziert damit eine Entscheidung gegen Christus selbst. Das eigentliche Ziel des Menschen, zur Anschauung Gottes zu gelangen, wird in der Verzweiflung suspendiert. Daher wurde auch die Verzweiflung als die eigentliche Seinsverfassung, als Habitus der Verdammten bezeichnet. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das wollen wir hier nicht diskutieren. Jedenfalls ist sicher, dass der Verzweifelte keinen Halt mehr hat. Ihm schwindet gleichsam der Boden unter den Füßen. Er hat einen äußersten Zustand der Dunkelheit im Lebensprozess erreicht, der mit Ratlosigkeit und Hilflosigkeit einhergeht. Dabei wird nicht selten eine tiefgreifende Sinnlosigkeit des Daseins empfunden, sodass häufig ein Weiterleben unmöglich erscheint. Diese scheinbare Sinnlosigkeit aller Lebensvollzüge ist das Niederdrückendste im Zustand der Verzweiflung. Im Grunde, liebe Hörerinnen und Hörer, im Grunde ist die Verzweiflung verbunden mit dem Gefühl der absoluten Einsamkeit, des nicht mehr Bezogenseins auf ein personales Du. In diesem Sinne weist Verzweiflung auch unterschiedliche Grade und Nuancierungen auf, nämlich insofern, als die seelische Verbindung zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder zu Gott aufgehoben oder doch zumindest beeinträchtigt ist. Der Grad des Kontaktverlustes macht den Grad der Verzweiflung aus. Die Einsamkeit des heute lebenden Menschen bei allen möglichen Feinkontakten im rationalisierten Massendasein ist das eigentliche Grundproblem und zugleich die gefährlichste Situation in unserer isolierenden Zeit. Und wir können jetzt schon erkennen, was zu tun ist. Betroffen sind aber nicht nur ältere Menschen, die aus dem Berufsleben zum Beispiel ausscheiden, sondern heute auch schon Kinder und Jugendliche. Dieser Paradox ist, aus den Familien herausgerissen werden sollen und die eigentlichen Voraussetzungen genommen bekommen, deren eigentlichen Problematik häufig darin liegt, der Menschen, dass sie nicht so sehr an äußeren Gebrechen oder an ebenfalls äußeren Einschränkungen leiden, sondern an dem Sinnverlust des Daseins überhaupt. Die Vereinsamung. Es muss zugegeben werden, dass dieses Phänomen der Vereinsamung ein Phänomen der Einsamkeit des Menschen, also ebenfalls ein Kommunikationsproblem und in besonderer Weise sehr häufig auf die Ursprungsfamilie und Elternehe verweisen kann, wo menschliche Begegnungen und Beziehungen ihre Anfänge haben. Diese Ursprünge sind auch zu beachten, wenn Sucht und andere Probleme auftauchen, die im Grunde Vereinsamungsprobleme des heute lebenden Menschen sind. Dem zweifelnden Menschen ist vieles fraglich geworden und der Ängstliche wird zeitweilig von Furcht und Angst überflutet. Beide aber suchen und fragen noch aus einem Grundbestand von Urvertrauen heraus. Der Sinnverlust ist noch nicht vollständig eingetreten. In der Verzweiflung dagegen sind selbst die letzten Grundmauern, die letzten Rudimente des zweifelnden Fragens, Suchens und Forschens geschwunden. Sicherlich kann ein solcher äußerster Zustand totaler Sinn- und Wertverlustigkeit nur als krankhaft gesehen werden. Bevor es jedoch zu einer solchen Blockade der personalen Kräfte kommt, hat es in der Regel zahlreiche Vorstufen gegeben, die im Grunde Kommunikationsprobleme waren und von Mitmenschen nicht oder nur am Rande beachtet worden sind. Die Sinngehalte und Werte, vor allem aber die personalen Kontakte, reichten nicht aus, um das Selbstwertgefühl und das Eigenmachtbewusstsein und damit zugleich den Lebenswillen entscheidend zu festigen, sodass die Menschen das Leben nicht mehr lebenswert finden konnten. Das ist ein Stück der Genesis der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, verbunden mit seelischer Not. Und wir können daher auch sehen, was in einem solchen Zustand zu tun ist. Und wir können sehen, wie ein solcher Zustand entsteht, um Grundlagen personaler Hilfe zu fundieren. Darüber wollen wir uns noch unterhalten. Wir wollen das Thema auch morgen weiter vertiefen. Vor allem im Blick auf die Grundlagen der personalen Hilfe.
Die Hoffnung, ihre theologische Grundlage. Der erste Teil eines Themenbogens, den wir heute fortsetzen, vor zwei Wochen begonnen haben. Glaube war damals das Thema, jetzt, heute und morgen bei Credo die Hoffnung, heute ihre theologische Grundlage und morgen eben Hoffnung im Lebensvollzug. Professor Manfred Balkenhol hat in seinem Vortrag eben uns nahegebracht, was prinzipiell eben die Merkmale der Hoffnung sind. Das ist Vertrauen, Erwarten und Verlangen. Aber die eigentlichen Motive der christlichen Hoffnung, das sind Gottes Allmacht, Gottes Güte und Gottes Treue. Vieles wird natürlich die Fähigkeit für jeden Menschen zu hoffen, wie auch eben zu lieben und zu glauben, wird bereits in der Kindheit grundgelegt. Das haben wir jetzt gerade am Schluss des heutigen Themenbogens auch gehört, was eben die Fehlformen der Hoffnung bewirken können. Das ist Vermessenheit, Verzweiflung, Ängstlichkeit. Und an einem Phänomen kann man das heute auch in verbreitet erkennen und festhalten, dass eben die Einsamkeit, die Vereinsamung begonnen wird, eben in einem Kommunikationsproblem, obwohl es die Massenkommunikation gibt, aber auf der anderen Seite die innere Vereinsamung, die macht nicht Halt, und das ist ein bedrängendes Problem für die Gesellschaft, und das zu durchbrechen, das kann wahrhaftig nur eben die Hoffnung, die wahre Hoffnung im Menschen bewirken. Aber wie es dazu kommen kann, dass man eben Menschen auch zur Hoffnung initiieren kann, mögen, also sozusagen eben zur Hoffnung, die Hoffnung ansteckend werden kann, dazu bedarf es eben auch schon großer Anstrengung, Opfer, Gelassenheit und vor allem das gute Beispiel. Herr Professor Balkenhol, ich möchte vielleicht auf einen Punkt noch zurückkommen und meine Frage da anknüpfen, nämlich Sie haben gesagt, bezugnehmend auf Thomas von Aquin, das Übernatürliche baut auf die Natur auf. Was wären jetzt so Erfahrungsbereiche oder eben natürliche Kriterien für das Hoffen, ohne jetzt auf Gott zu kommen gleich?
Ja, die natürliche Grundlage, das sind ja die Begegnungen und Beziehungen zunächst mal des Kleinkindes zu den Eltern, zuallererst zur Mutter und dann zur Familie. Das sind die natürlichen Grundlagen, die gegeben werden, wo das Vertrauen, das Erwarten und das Verlangen sich entfalten. Bei der Hoffnung ist der eigentliche Urgrund das Vertrauen. Und das muss natürlich entfaltet werden zu einem gültigen Vertrauen zu den Beziehungspersonen, zu einem Personenvertrauen. Das sind die natürlichen Grundlagen. Und die Grundlage der Gnadenlehre, die ich hier genannt habe, die über Natur setzt die Natur voraus. Die Natur muss erstmal da sein, damit sie über Natur wachsen kann. Das hat der heilige Kirchenlehrer Thomas von Aquin schon deutlich gesehen und ausgesagt.
Wenn man das so betrachtet, dann hört man schon vielleicht kritische Geister einwenden. Ja, aber was ist dann mit jenen Kindern, die das alles nicht erleben, eben diese natürlichen guten Voraussetzungen in der Kindheit, wenn Kinder missbraucht werden, wenn Kinder geschlagen werden oder überhaupt keine liebende Zuwendung erfahren oder bloß verhungern oder was auch immer, es geschieht ja tausendfach in der Welt. Wo baut dann hier das Übernatürliche auf?
Ja, das ist ein großes Problem, was Sie ansprechen, Herr Lösberger. Ein ganz großes Problem, ganz ohne Zweifel. Und wir müssen sagen, dass es im Leben eines jeden Menschen dann auch noch viele Möglichkeiten gibt, stellvertretend, subsidiär, das zu erreichen, was er braucht, um seinen Lebensweg von Gott hin, von Gott her zu Gott hin zu bewältigen. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das Wort hat mir schon mal an einer anderen Stelle genannt. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und es gibt auch viele Umwege im Leben des Menschen, eben zu Gott hin. Und es gibt auch sehr viele Hilfen, auch Krücken, mit denen der Mensch sich zu Gott bewegt. Auch das müssen wir sehen. Und es gibt ja auch Hilfen im Lebensprozess. Wenn es Menschen gegeben hat, die zu Irritationen beigetragen haben im menschlichen Leben, da gibt es auch solche Menschen, die heilen können, die etwas auffangen können, die etwas nachschenken können, was der Mensch in seinem Leben entbehrt hat. Das ist auch so sicher, wie das vorhergesagte.
Und es ist ja letztlich auch nicht das Eingreifen Gottes auch nicht unerwartet in solchen Fällen.
Ja, ganz sicher.
Wenn man an den Anfang Ihres Vortrags jetzt blickt, da haben Sie eben einen Atheisten zitiert, Friedrich Nietzsche, aber auch eben die nichtchristliche Antike, das Heidentum. Ist das eigentlich ein Merkmal, wo die Hoffnung nicht vollends zur Entfaltung kommt, überhaupt sämtlicher nichtchristlicher Religionen?
Ja, wir haben ja im Alten Testament schon sehr deutliche Hinweise auf die Hoffnung des Neuen Testamentes. Wir müssen ja beide Bücher zusammen sehen. Das Wirken Gottes, auch in geschichtlicher Perspektive, müssen wir sehen. Wir haben ja im Alten Testament schon die sehr innige Beziehung des Menschen zu Gott, wenn wir an die javistische Tradition denken, der Gott, der Jahwe genannt wird, der Gott, der mit den Menschen ist, der sogar mit den Menschen spricht. Nur Gott spricht den Menschen an, auch dann, wenn der Mensch sich vor Gott verborgen hält. Wir haben es ja in der Genesis vor Augen, dass sich Adam versteckt. Und Gott ruft ihn, wo bist du, Adam? Weil er mit ihm sprechen möchte. Gott spricht selbst mit dem Menschen, natürlich im Gewissen, würden wir heute sagen. Und diese Beziehung des Menschen zu Gott, die innige Beziehung des Menschen zu Gott, ist uns schon in der alttestamentlichen Tradition und in der alttestamentlichen Offenbarung zugesichert worden. Erst recht im Neuen Testament. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, das Neue Testament, die Lehre von der ewigen Bestimmung eines jeden Menschen. Das Neue Testament sagt uns ja, dass der Mensch selbst als Christ den Weg Christi mitgeht, mitgehen soll, mitgehen muss. Der Weg Christi ist der Weg durch Leid und Schmerz zur Glorie, zur Auferstehung. Und das ist der Weg eines jeden Christen. Darum heißt er ja Christ, dass er den Weg Christi mitgeht, nämlich durch Leid und Tod zur Auferstehung und zur Herrlichkeit, zur letzten Bestimmung. Und darum sage ich ja auch, die Lehre von der ewigen Bestimmung eines jeden Menschen, das ist ja der Weg der Hoffnung, der christlichen Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist insofern ein Offenbarungsschatz, der in den Evangelien hervorleuchtet und in den Briefen, in den zahlreichen Briefen, die wir haben, als Schätze der christlichen Verkündigung.
Eine Hörerin hat sich gemeldet am Telefon, die ich nun ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Balkenhol.
Ja, guten Abend.
Ja, ich danke Ihnen für diesen Vortrag. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Also ich kann Sie nur bestätigen, weil ich auch ein schweres Leben hinter mir habe, viele Talsohlen durchstritten und zerstritten habe und also ein sehr bewegtes Leben gehabt. Ich war zunächst mal in einem Orden, habe also ein geistliches Leben hinter mir und möchte Gott wirklich danken, dass ich das habe erleben dürfen. Ich musste leider nach 10 Jahren oder 11 Jahren wieder gehen. Das wurde mir nahegelegt aus gesundheitlichen Gründen. Aber was ich hinterher erlebt habe, ich hätte es nicht geschafft, auch trotz dem Glauben, den ich hatte, wenn Gott mir nicht geholfen hätte. Er hat mich praktisch geführt und gestärkt, spürbar. Es ist sehr wichtig, finde ich, gerade für die Jugend heute, dass sie den Glauben erfährt, also den durch andere Menschen, die ihnen den Glauben vermitteln, sodass sie nicht verzweifeln müssen. Wie soll ich das sagen? Sie verstehen, was ich sagen will. Dass sie auch die Schweren, das was auf sie zukommt, ich meine hauptsächlich unsere Jugend heute, dass sie diese schweren Etappen des Lebens schaffen durch den Glauben. Und da brauchen sie natürlich Führungskräfte oder Vorbilder und die sind heute, müssen man suchen. Und von daher ist es so wichtig, der Glaube ist so wichtig, dass Sie da die Kraft und den Halt finden.
Ja. Danke für dieses Lebenszeugnis. Ja. Vielen Dank. Bitte. Auf Wiederhören. Ein wunderbares Beispiel, Herr Professor Balkenhol, eben für das Nichterlöschen der Hoffnung.
Ja.
Durch den Glauben.
Ja.
Damit schließen wir für heute. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenhol, für die Gestaltung auch dieses Thementrios Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute eben die Hoffnung, die wir im Morgen fortsetzen.
Ja, ich bedanke mich.
Alles Gute nach Osnabrück. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Credo. Guten Abend, sagt Martin Löschberger.